ARD.
Es ist Dezember 1984 und auf der Welt ist eine ganze Menge los. Es gibt noch die Rote Armee-Fraktion. In Oberammergau scheitert ein Bombenanschlag von den Terroristen der RAF auf eine Militärschule der NATO. Hongkong ist noch Kronkolonie von Großbritannien, aber die britische Premierministerin Margaret Thatcher unterschreibt, dass Hongkong in 13 Jahren zu China zurückkehren wird. Und seit Wochen stehen Pia Sedora und Jermaine Jackson mit diesem Hit auf Platz 1 der deutschen Charts. Einerseits herrscht kalter Krieg und der Ost-West-Konflikt brodelt. Andererseits sorgen Dauerwelle, Leggings und Schulterpolster für das neonfarbenste Kapitel der Geschichte überhaupt. In dieser Zeit beginnt auch die Geschichte von Stefanie und Stefan im Dezember 1984. Stefan ist damals 17. Er hat gerade erst seinen Hauptschulabschluss gemacht und eine Lehre zum Estrichleger angefangen. Stefanie geht noch zur Schule. In wenigen Tagen feiert sie ihren 15. Geburtstag. Stefan sagt, er habe sich direkt verliebt. Und von Angehörigen von Stefanie hören wir den Satz, er war ihre große Liebe. Es dauert nur wenige Tage, da sind Stefanie und Stefan ein Paar. Und sie bleiben es, bis zu Stefanies Tod. Obwohl die beiden damals offenbar total verknallt sind, lassen sie sich Zeit. Vielleicht müssen sie es auch, weil Stefan als Lehrling erstmal nicht viel verdient. Und auch als Stefanie später eine Lehre in der Apotheke anfängt, bleibt wahrscheinlich nicht viel übrig. Es dauert 6 Jahre, bis sie zusammenziehen, in Stefanies Elternhaus, wo Stefanies Eltern damals auch noch wohnen. Das ist 1990. 5 Jahre später heiraten Stefanie und Stefan. Die beiden wohnen im Haus mit Garten, sie haben ordentliche Jobs, sie bekommen 4 Kinder. Klar, dass sie kaum Zeit für Freunde und Ausgehen haben. Stefanie hört dann bald auf in der Apotheke und bleibt zu Hause bei den Kindern. Stefan hat sich in seinem Job hochgearbeitet, ist Vorarbeiter und bringt gutes Geld nach Hause. Das ist der Deal zwischen den beiden. Stefanie kümmert sich um die Kinder, Stefan kümmert sich ums Geld. In den 90er Jahren im Saarland, wo so wenig Frauen berufstätig sind wie sonst nirgends in Deutschland, ist das das Normalste der Welt. Und alle sind sich einig. Damals.
Ich hätte mich tatsächlich fast mit einem Mörder getroffen.
Für ihn war auch das Größte eigentlich immer die Familie. Aber man hat halt auch einfach gemerkt, dass sonst nichts da war.
Und da habe ich sie gefragt, ob sie gefährdet ist. Und dann sagte sie nein. Sie hat ihm gesagt, er soll ihre Finger von ihr lassen.
Ich bin Nadine Thielen und das ist im Fall Stefanie. Eine von 155. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks. Das ist Folge 2. Ein jahrelanger Albtraum. Mein Kollege Christoph und ich kommen von Laszlo Pinter. Ihr erinnert euch, der Bildreporter. Und falls ihr überhaupt keine Ahnung habt, wen ich meine, dann fangt spätestens jetzt mit Folge 1 an. Wir waren 3 Stunden bei ihm und haben eine Menge über den Stefan nach der Tat erfahren. Und jetzt haben wir Hunger.
Als ich hier reinkam, sind mir übrigens auch schon Polizisten entgegengekommen, die scheinbar auch einen Fleischkäse weggekauft haben. Also das ist der übliche Art und Weise, zu ermitteln, ne? Sozusagen.
Wir sind zu einem Supermarkt in der Nähe gefahren und da machen wir es jetzt auch so wie die Polizisten.
Hallo, zwei weg mit Pizza Fleischkäse bitte.
Der Fleischkäse weg, das ist schon sehr Saarland. Unser Döner, wenn man so will. Wir nehmen die Gemüsevariante. Pizza Fleischkäse mit 3 Krübel Paprika drin.
Sollen wir raus oder sollen wir...
Noch regnet es ja nicht.
Draußen vor dem Supermarkt stehen Tische und Stühle und da setzen wir uns hin. Das Gespräch mit Laszlo hängt uns nach. Unsere Köpfe rauchen richtig. Wir haben zum ersten Mal mit jemandem so lange über den Fall gesprochen.
Schon allein so ein ungutes Gefühl zu haben bei der Geschichte und dann ist es nachher wirklich ungut. Das ist ja auch schon... Ja, das betrifft ja dann schon noch mal mehr und das kommt schon dazu. Man kennt die Leute über Ecken im Saarland und dann kennt man halt auch damit den Mörder über Ecken. Und es fühlt sich halt noch mal ganz anders an, als wenn das irgendwo weit weg passiert.
Auf jeden Fall. Und da fand ich zum Beispiel, er hat ja auch gesagt, nee, er wusste das nicht im ersten Moment und er hätte ja auch sagen können, ach nee, das war mir, die Geschichte kam mir gleich spanisch vor. Das hat er bei anderen Geschichten auch gesagt.
Wir wissen jetzt, wie Stefan versucht hat, die Tat geheim zu halten. Wir wollen aber auch wissen, was davor passiert ist. Warum hat Stefan Stefanie überhaupt getötet? Im Gerichtsprozess ist die Rede davon, dass die Krise zwischen den beiden im März 2022 anfängt, also ein knappes Jahr vor der Tat. Die älteste Tochter hatte sich damals von ihrem Freund getrennt und zieht mit dem Enkelkind zurück zu den Eltern. Das bringt offenbar was durcheinander. Die Tochter ist genervt vom Vater, davon, wie er mit der Mutter umgeht, dass er alles bestimmt. Es ist oft laut. Stefan wird oft laut, auch gegenüber den Kindern. Es gibt auch immer wieder Streit wegen des Hauses. Das gehört nur Stefanie. Stefanies Eltern hatten das Haus vor Jahren auf sie überschrieben. Stefan wollte das so. Seine Mutter war damals in Pflege und Stefan hatte Angst, dass die Behörden an das Haus gehen würden, um die Kosten für die Pflege einzutreiben. Jetzt aber ist seine Mutter längst tot und weil er sich immer um das Haus gekümmert hat, als wäre es sein eigenes, will er jetzt auch als Eigentümer eingetragen werden. Es gibt also immer wieder Streit um dies und das. Die Tochter sagt ihrer Mutter, wie sehr sie das alles stört. Und offenbar macht das was mit Stefanie. Stefan spürt das. Er spürt, dass sich etwas zwischen ihm und ihr verändert. Veränderungen, damit kann Stefan gar nicht gut umgehen. Im Prozess ist die Rede davon, dass Stefan, Zitat, in der gemeinsamen Ehe zunehmend bestimmend und kontrollierend aufgetreten ist. Stefan will die Kontrolle und das letzte Wort bei allen Entscheidungen. Und Stefanie soll das akzeptieren. Möglich, dass das für beide lange so funktioniert hat. In den letzten Wochen aber funktioniert es nicht mehr. Stefanie fühlt sich immer mehr eingeengt. Sie will raus aus dieser Beziehung. Sie will sich trennen. Es ist Januar 2023. In wenigen Wochen ist Fastnacht. Oder Fasend, wie Stefanie sagen würde. Stefanie will mit ihrer Tochter und deren Freunden losziehen. Und das ist was, das Stefanie offenbar schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht hat.
Das heißt aber, sie wussten auch, dass Stefanie jetzt tatsächlich nicht viel rausgeht. Also dass sie wirklich, dass sie arbeitet, zu Hause ist und ansonsten kein großes soziales Leben hat? Oder war das nicht so ein Thema?
Es war nicht so ein Thema, aber der Eindruck ist natürlich entstanden.
Dieser Mann hier, den ihr später noch kennenlernen werdet, nach diesem Mann haben Christoph und ich sehr, sehr lange gesucht. Am längsten in dieser Recherche. Er ist derjenige, der wahrscheinlich am ehesten wusste, wie es Stefanie in den Wochen vor ihrem Tod wirklich ging. Er wusste, dass Stefanie sich trennen wollte. Und er wusste auch davon, dass Stefanie Fastnacht feiern wollte.
Sie hatte mir ein Bild von ihrem Kostüm geschickt. Also ich habe mich insofern gefreut, dass sie offensichtlich was hatte, worauf sie sich gefreut hat. Und das war aber auch die letzte Nachricht. Das war mit dem Faschingskostüm.
Die letzte Nachricht, die Stefanie diesem Menschen, dem sie vertraut hat, geschickt hat. Stefanie wird nicht zu dieser Fastnachtsparty gehen. Da ist sie schon tot. Ihre Pläne lösen aber offenbar was in Stefan aus. Das sagt er vor Gericht. Wir wollen wissen, ob jemand etwas davon mitbekommen hat. Aber die wir finden, können uns oft nur wenig erzählen. Mehrere sagen uns, Stefanie und Stefan hatten kaum Kontakte, außer auf der Arbeit. Wir hören von jemandem, dass die beiden mal mit Freunden im Urlaub waren. Diese Freunde können wir aber nicht finden. Stefan geht abends mit den Kollegen kein Bier trinken und Stefanie trifft sich nicht mit Freundinnen. Wir hören auch, dass Stefanie gefragt wird, ob sie nicht zum Grillen vorbeikommen will. Sie sagt, sie müsse erst Stefan fragen. Und der sagt nein. Man habe Stefanie angemerkt, dass sie enttäuscht gewesen sei. Von anderer Seite erfahren wir, dass Stefan bewusst versucht habe, Stefanie abzuschotten von anderen. Stefan könnte uns seine Sicht natürlich erzählen. Wir fragen ihn, ob er mit uns sprechen will. Er lehnt ab. Wir suchen weiter, auch über Facebook. Wir finden Stefanies Profil. Mein Kollege Christoph schreibt ein paar der wenigen Freundinnen an. Es gibt kaum eine Reaktion. Einmal antwortet eine Frau mit einem Lachsmiley. Wir sind verwirrt, aber sie hat sich wohl vertippt. Wenig später macht sie einen wütenden Smiley daraus. Offenbar hat sie keine Lust, mit uns zu reden. Wir finden auch ein Profil mit Stefans Namen. Alles ist gelöscht. Kein Profilbild, keine Beiträge, keine Fotos. Aber es gibt noch Facebook-Freunde. Und die meisten kommen aus dem gleichen Ort wie Stefan oder aus Nachbarorten. Über die Profile der Freunde finde ich mehrere Handwerksbetriebe aus der Nähe. Bei einer dieser Firmen könnte Stefan gearbeitet haben. Diese Firmen sind wichtig für uns. Nicht nur, weil wir mit Stefans Arbeitskollegen sprechen wollen. Wir wollen vor allem mit einem ganz bestimmten Arbeitskollegen sprechen. Herrn M. Herr M. ist der Arbeitskollege, der mit Stefan am engsten zusammengearbeitet hat. Jeden Tag und meistens waren sie unter sich. Wenn Stefan überhaupt irgendjemandem erzählt hat, wie es ihm damals ging, dann doch Herrn M. Das glauben wir zumindest. Denn Herr M. sagt im Gerichtsprozess aus. Christoph und ich waren bei dem Prozess nicht dabei. Alles, was wir darüber wissen, wissen wir aus dem schriftlichen Gerichtsurteil. Da steht Herr M. nur als Herr M. drin. Den ganzen Nachnamen kennen wir nicht. Herr M. hat im Prozess Dinge gesagt wie, Stefan sei sehr kollegial gewesen und alles in allem ein korrekter Typ. War er vielleicht sogar ein Freund von Stefan? Oder zumindest jemand, der sowas wie einem Freund ziemlich nahe gekommen ist? Herr M. ist auch der, der den Firmenwagen bei Stefan an dem Sonntag abholt, nachdem Stefanie verschwunden ist. Wir suchen natürlich auch unter Stefans Facebook-Freunden nach Herrn M. Da gibt es niemanden. Aber es gibt die Handwerksbetriebe. Am Ende habe ich ein Blatt Papier vor mir mit 3 Firmennamen und 3 Telefonnummern.
Und jetzt rufe ich da an. Und ich muss sagen, es ist super unangenehm und ich weiß noch überhaupt nicht, wie ich frage. Ich gebe jetzt einfach die erste Nummer ein.
Es klingelt und dann geht jemand ans Telefon.
Nadine Thielen hier vom Saarländischen Rundfunk. Ich habe eine Anfrage an Sie. Bisschen ungewöhnliche.
Ich frage, ob Stefan bei dieser Firma gearbeitet hat und der Mann am Telefon sagt ja. Treffer. Und das beim ersten Anruf. Ich frage auch, ob der Mann am Telefon bei seinen Kollegen nachhören kann, ob jemand aus der Firma mit mir über den Fall sprechen möchte. Ich lasse meine Handynummer da und ich kündige schon einmal an, dass ich der Firma auch nochmal schreiben werde.
Dann würde ich gleich meine E-Mail rausschicken und da lasse ich meine Kontaktdaten auch nochmal da. Sie können es natürlich trotzdem jetzt schon mal weitersagen.
Ich verrate euch schon mal was. Sie werden sich natürlich nicht auf meine E-Mail melden. Und das wird Christoph und mir noch ziemlich oft bei dieser Recherche passieren.
Super. Dann vielen lieben Dank bis hierhin, ja?
Zurück zum Januar 2023. Mutter und Tochter wollen also zu dieser Fasnachtsparty. Stefan soll auf das Enkelkind aufpassen. Mutter und Tochter entscheiden das so. Sie fragen Stefan nicht. Sie stellen ihn vor vollendete Tatsachen. So sagt er es zumindest. Ihm kommt es vor wie ein Befehlsakt. So lesen wir das im Gerichtsurteil. Es ist der Moment, in dem Stefan klar wird, so kann es nicht weitergehen. Wenn es so weiterläuft, dann würde entweder ihm oder seiner Frau etwas passieren. Das hat er beim Prozess zugegeben. Spätestens jetzt fängt Stefan an, Stefanies Handy zu kontrollieren. Vielleicht hat er es schon vorher gemacht, aber jetzt sagt er selbst, er hat es getan. Er liest von einem Bewerbungsgespräch bei einer Apotheke. Will sie wieder mehr arbeiten? Eigenes Geld verdienen? Davon hat ihm Stefanie nichts erzählt. Und er liest, dass Stefanie einen Termin bei einem Rechtsanwalt hat. Sie will sich offenbar scheiden lassen. Stefanie hat mit fast niemandem über diese Pläne gesprochen. Und Stefan? Hat er sich jemandem anvertraut? Vielleicht sogar seinem Arbeitskollegen, Herrn M. Als ich mit dem Mann von der Firma telefoniere, in der Stefan gearbeitet hat, da nennt der noch einen Namen. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn richtig verstehe. Mugel vielleicht oder Mügel oder Mogel, der hätte auch da gearbeitet. In jedem Fall fängt dieser Name mit M an. Ich bin mir sicher, das ist unser Herr M. Und wenn Herr M da gearbeitet hat, dann heißt das, er tut es jetzt nicht mehr. Wir warten also auf eine Antwort von Stefans früheren Kollegen über die Firma und wir suchen nach Herrn Mugel. Wir durchsuchen Facebook, das Telefonbuch und andere Handwerksbetriebe in der Nähe. Aber wir finden niemanden, der so heißt.
Also, wie kommen wir jetzt an den ran? Was meinst du, wir könnten einen Brief schreiben vielleicht?
Problem ist beim Brief halt, wir wissen ja nicht, ob er ihn gekriegt hat und auch wie er darauf reagiert oder sowas. Ich denke, für uns wäre es schon gut, wir könnten da irgendwie persönlich in den Kontakt kommen, ne, dass man den auch irgendwie überzeugen kann. Also vielleicht einen Brief schreiben und den dann da abgeben.
Wir bitten die Firma dann, den Brief an den ehemaligen Mitarbeiter zu schicken. So haben wir auch einen guten Vorwand, um persönlich bei der Firma vorbeizufahren und mit den anderen Kollegen von Stefan zu sprechen.
Was meinst du, sollen wir schon schreiben, lieber Herr Mogel?
Dann fragt er sich vielleicht, wo wir seinen Namen herkennen. Das wäre auch so ein bisschen spooky dann irgendwie. Ne?
Lassen wir es mal weg, oder? Lassen wir die Anrede einfach weg.
Er hat ja auch ausgesagt vor Gericht. Also von daher gibt es ja schon eine Chance, dass er auch mit uns reden möchte.
Ja, wir müssen es einfach probieren.
Und wir probieren es. Wir packen den Brief ein und fahren los. Die Firma ist nur wenige Minuten von Stefans Zuhause weg. Christoph und ich fahren erstmal vorbei. Wir schauen uns das Gebäude kurz an und halten dann eine Straße weiter.
Hast du dir jetzt überlegt, ob wir zusammen reingehen dort eigentlich?
Ah, ich glaube, also ich habe ja alleine mit denen telefoniert. Ich habe irgendwie noch nichts von dir erzählt. Ich glaube, ich gehe allein rein, oder?
Ist vielleicht auch so ein bisschen bedrohlich, wenn irgendwie zwei Leute auf einmal da auftauchen und sowas, ne? Und
ja, komm, ich gehe allein rein, aber pass auf, wie machen wir es?
Dann steige ich jetzt aus, bevor wir da sind und gehe zu Fuß und du gehst rein und dann rufst du an, wenn du durch bist.
Und du rennst hier einfach so ein bisschen
rum. Und ich laufe hier einfach durch die Stadt oder sowas, genau, ja. Also vielleicht ist er nicht direkt vor der Tür, so.
Okay.
Bist du weiter weg.
Alles klar.
Okay, ja, dann machen wir es so. Wieder raus.
Dann bis gleich.
Bis gleich.
Ich fahre allein wieder zurück bis zu der Firma. Ich parke vor der Tür, ich hole tief Luft, steige aus dem Auto und klingle. Und dann bin ich drin.
Hi.
Hi. Und war ja lange. Also erfolgreich.
Oh, ich war so aufgeregt. Meine Stimme hat so gezittert, Christoph. Pass auf.
Während ich mit mehreren Kollegen von Stefan gesprochen habe, ist Christoph im Ort rumgelaufen. Eine knappe halbe Stunde später habe ich ihn wieder eingesammelt. Wir fahren zu einem Parkplatz und ich erzähle.
Also, erstens waren alle total geschockt. Das hätte dir niemand zugetraut. Das ist schon mal klar.
Das sagen mir mehrere Kollegen. Der Fall hat sie angefasst. Das merke ich.
Dann hat der gesagt, dass der Stefan so jemand war, der eine ganz krasse Struktur immer hatte. Also der wirklich immer zur gleichen Zeit aufgestanden ist und immer die gleichen Abläufe hatte. Also der hat wirklich eine ganz krasse Struktur immer gehabt. Der war auch sehr zuverlässig, war immer pünktlich und so.
Auf mich wirkt es so, als würden die Kollegen viel darüber nachdenken, ob sie hätten merken müssen, dass Stefan zu so einer Tat fähig ist.
Und dann hat er noch gesagt, und der konnte aber auch anders, wenn was nicht gepasst hat, konnte auch mal krätzig werden. So, aber trotzdem nicht so, dass man ihm das jetzt zugetraut hätte, das nicht. Und er wäre jetzt nie so gewaltvoll oder so, dass das überhaupt nicht, haben sie ihm alle nicht zugetraut. Und auch als sie dann gehört haben, wie krass die Tat war, so, das meinte er auch, das ist ja jetzt nicht mal nur die Treppe runtergeschubst oder so, sondern es war wirklich sehr brutal, das hätten sie ihm alle nicht zugetraut.
Ich erfahre, dass die Polizei in der Firma ermittelt hat. Polizisten waren auf jeder Baustelle, haben alle Mitarbeiter befragt. Christoph und ich interpretieren das so. Offenbar hat die Polizei geahnt, dass Stefan seine Frau umgebracht hat. Vielleicht haben sie gedacht, er hätte sie auf einer Baustelle verscharrt oder mit einem Firmenauto die Leiche entsorgt. Wenn Stefan nicht gestanden hätte und der Polizei nicht die Stelle im Wald gezeigt hätte, wo er Stefanis Leiche vergraben hat, wer weiß, ob die Polizei überhaupt etwas in der Hand gehabt hätte. Mein Eindruck ist, seine Arbeitskollegen haben Stefan zwar fast jeden Tag gesehen, wirklich gekannt haben sie ihn aber nicht.
Beide haben mir gesagt, dass der eigentlich jetzt, dass eigentlich alle immer nur Kollegen waren so mit dem, also dass man jetzt nicht so befreundet war oder so. Und ich habe auch gefragt, ob die denn die Stefanie schon mal gesehen haben. Und der Junge hat mir gesagt, ja, mal bei einer Weihnachtsfeier. Und der Ältere hat mir gesagt, die hätten eigentlich alles zusammen gemacht. Also wenn die mal einkaufen waren oder so, man hat die eigentlich immer nur zu zweit gesehen.
Was wir ja so auch schon vermutet haben und aus den anderen Sachen raus, und dass die so, so zu sehr unzertrennlich waren. Und auch das andere, was finde ich interessant, was die seine Ordnungssucht, also dieses, ich brauche ein System, es muss alles geordnet sein. Und dann bricht das Hauptsystem, nämlich die Familie, weg, dass das natürlich auch einen totalen krassen Druck erzeugt. Also halt vor allem für seine Psychologie oder so. Ne?
Ja, total. Das habe ich tatsächlich auch gesagt. Na, kann man vielleicht ein bisschen verstehen, wenn man so das Gefühl hat, dass man da alles in Ordnung haben will und dann reißt einem die Füße weg. Habe ich auch gedacht.
Dieser Besuch in der Firma, in der Stefan jahrelang gearbeitet hat, bringt uns ein gutes Stück voran. Wir haben jetzt einen Eindruck davon, wie Stefan tickt. Aber da ist ja noch die Frage nach dem Mann, den wir so dringend suchen. Der ehemalige Arbeitskollege, der im Gericht als Zeuge ausgesagt hat. Herr M. Er muss mehr mitbekommen haben als die anderen. Er hat viel enger mit Stefan zusammengearbeitet und auch einen Tag nach der Tat schon mit Stefan gesprochen, weil er ja das Firmenauto damals abgeholt hat. Ich hatte ja den Brief für ihn eingepackt und ich hatte den auch in der Hand, als ich in die Firma reingegangen bin. Als ich frage, ob sie den Brief an Herrn Mugel weiterleiten können, erfahre ich:
Mugel ist nicht der Name von dem Mitarbeiter.
Okay.
Das ist Stefan selbst. Das ist sein Spitzname.
Ah.
Ich habe mich ein bisschen blamiert.
Ja, also ihr hättet den Blick sehen sollen und mein Gesicht dazu. Die Kollegen, mit denen ich spreche, müssen den Brief nicht weiterleiten. Sie lassen ihn gleich da, denn es gibt einen echten Herrn M. und der arbeitet immer noch da. An dem Tag, an dem ich in der Firma bin, hat dieser echte Herr M. schon Feierabend. Heute habe ich ihn nicht getroffen. Aber Christoph und ich, wir werden ihn treffen. Nächstes Mal bei Im Fall Stefanie.
Ja, macht es eigentlich noch abstruser, das Ganze, und irgendwie auch kaltblütiger.
Was wir damals nicht wissen, Herr K. wohnt noch da. Und wir waren sogar an seiner Tür.
Er war einfach ein Kontrollfreak.
Das war Im Fall Stefanie, eine von 155. Im Fall Stefanie ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge. In der ARD-Audiothek findet ihr jetzt schon alle Folgen zusammen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst Sterne da, teilt ihn oder empfehlt ihn weiter. Danke an alle, die uns bei dieser Recherche unterstützt haben und mit uns über den Fall gesprochen haben. Und für alle, die Hilfe suchen, weil sie Opfer von häuslicher Gewalt sind, Angst haben, Opfer zu werden oder weil sie vielleicht Angst haben, zum Täter zu werden, in den Shownotes findet ihr Infos, wo ihr Hilfe bekommt. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In Gerichtssaal 237 sprechen Elke Spanner und Anna Rüther über die spannendsten Fälle, die in genau diesem Gerichtssaal 237 in Hamburg verhandelt werden. Es geht um Auftragsmorde, um Entführungen, illegale Autorennen oder Machtmissbrauch. Übrigens auch um Femizide, die waren da auch schon Thema. Und auch die Frage, ob die Tötung von Frauen auch zu einem eigenen Straftatbestand werden könnte. Gerichtssaal 237 gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.